Was macht die Schweiz zur Schweiz? Eine Wanderung über Alpenwiesen, Berge, ein paar Raketen zum 1. August, Aroma, Trivella, Sevela. Und unsere Demokratie. Abstimmungen, Wahlen, das Bundeshaus, Gemeindeversammlungen. Und all das wäre nicht möglich ohne ein Dokument, das Wichtigste. Vor 175 Jahren ist unsere Bundesverfassung entstanden. Die Grundlage der modernen Schweiz, die Grundlage unserer Demokratie. Apropos, gehen wir mit der dramatischen Entstehung der Verfassung auf den Grund. Und wir schauen, wie es nachher weitergegangen ist. Der Reiseführer durch die Geschichte der Verfassung ist der Bundeshausdachter Markus Häfliger. Folge 3 und wie geht es weiter? Zuerst ein Recap. In der ersten und in der zweiten Folge der Serie ist es darum gegangen, was die Bedingungen waren, dass die Verfassung überhaupt entstehen konnte. Es ist um den letzten Krieg auf Schweizer Boden gegangen, um Liberale und Konservative, um die erbitterten Kämpfe in der wichtigsten Kommission der Schweiz und darum, wie wir durch ein kleines Wunder unsere beiden Parlamentskammern bekommen haben. Wenn ihr die ersten beiden Folgen noch nicht gehört habt, dann holt doch das zuerst noch nach. Und für alle anderen, hallo, hallo Markus.
Hi, Philipp.
Markus. Die Abstimmung ist geschafft, die Bundesverfassung ist in Kraft, Parlament und Bundesrat sind gewählt, sind euch regelmässig Tage, ist alles gut.
Ja, also zuerst muss jetzt der neue Staat natürlich aufgebaut werden. Gesetze, wo die Kompetenzen, die der neue Bundesstaat hat, das muss natürlich konkretisiert werden, Gesetze und so weiter. Das ist sehr viel zu machen, aber es gibt auch noch Defizit, oder? In dieser Verfassung einmal sicher, wenn wir aus heutiger Sicht an die Verfassung anschauen. Die Schweiz ist in dem Moment noch nicht in allen Teilen so, wie wir heute das Gefühl haben, muss die Schweiz sein. Also, die Frauen dürfen zum Beispiel nicht abstimmen, sie haben nichts zu sagen. Die Juden sind diskriminiert per Verfassung. Christen dürfen frei sich in der ganzen Schweiz bewegen, überall wohnen, egal aus welchem Kanton sie können. Die Juden haben das Recht nicht. Und was es damals einfach auch noch nicht gibt, 1848, die direktdemokratische Recht gibt es nicht. Es gibt Volksinitiativen, wenn wir sie heute verstehen, nicht. Und es gibt keine Referenden. Es gibt eigentlich keine Volksabstimmungen oder kaum Volksabstimmungen, damals auf nationaler Ebene.
All das passiert erst in den folgenden 175 Jahren. Wir gehen jetzt durch die im Schnellverfahren, weil die Veränderungen sind zwar gross, aber sie sind nicht allzu häufig gewesen. Markus? Du hast Bühne.
Die erste Änderung von dieser neuen Verfassung, die tritt 18 Jahre nach ihrer Erfindung, passiert die. 1866 gibt es die Volksabstimmung, gibt es schon damals. Wenn das Parlament eine Änderung will, muss das vom Volk bestätigt werden. Dort wird die Diskriminierung der Juden gestrichen. Die Juden werden den Katholiken und den Reformierten gleichgestellt. Auch sie dürfen sich überall niederlassen. Dann 1874, 26 Jahre nach der Erfindung der Verfassung, kommt die erste grosse Revision, die erste Totalrevision. Jetzt wird das Referendum, das fakultative Gesetzesreferendum eingeführt. Ein sehr wichtiger Schritt. Dann 1891 kommt auch noch die eidgenössische Volksinitiative dazu. 1918 wird Proporzwahl eingeführt bei den Nationalratswahlen, ebenfalls ein sehr wichtiger Schritt. Und dann der aus heutiger Sicht vielleicht fast wichtigste Schritt, 1971, wo per Volksabstimmung endlich das Frauenstimmrecht eingeführt wird.
Der Schritt zum allgemeinen Erwachsenenstimmrecht muss heute da werden, weil es ein Gebot von der Gerechtigkeit und von der Achtung von der Personenwürde von der Frau ist. Der Schritt kann aber heute auch ruhig da werden, weil die Schweizer Frau bewiesen hat, dass sie das Zutrauen verdient.
Und dann 1999, nächste Totalrevision, die zweite Totalrevision von der Verfassung, wo die ganze Verfassung so ein bisschen neu geschrieben, neu geordnet wird.
Die Verfassung wurde zwar angenommen, aber erst nach einer Sitterpartie. Die Gegner hatten argumentiert, dass sich die erneuerte...
Die Verfassung ist mit der Zeit durch die vielen Änderungen so unleserlich geworden und irgendwie ein Mess Chaos und es ist, wichtige Sachen sind nicht erwähnt gewesen und dafür irgendwelche Detailbestimmungen Meinungen sind drin gewesen. Und dann fängt man an, die wirklich neu aufzuräumen, ein bisschen neu zu formulieren und ein bisschen neu zu ordnen. Das ist eine Art Leistung von der 1999er Verfassung. Es ist mehr ein bisschen eine Schönheitsoperation. Und das ist die Verfassung, die wir heute haben. Die tritt im Jahr 2000 in Kraft, stützt sich aber nach wie vor in wesentlichen Teilen auf das Konstrukt von 1848.
Das tönt auf den ersten Blick nach recht wenig Änderungen.
Das, was wir jetzt gesagt haben, das sind wirklich die grossen Linien, die grossen, wichtigen Veränderungen. Aber unsere Verfassung, die wird ja viel häufiger geändert als die meisten Verfassungen auf der Welt. Das passiert ständig. Manchmal geht oder häufig geht die Initiative von der Regierung und vom Parlament aus und das Volk stimmt darüber ab. Aber sie wird halt auch häufig oder ab und zu auch auf Input vom Volk geändert. Eben, wir haben vorhin gesagt, die Volksinitiative kommt irgendwann im 1891, die Verfassungsinitiative. Jetzt kann man auf einmal Unterschriften sammeln für eine punktuelle Verfassungsänderung. Und so Volksinitiativen, das wissen wir alle, die gibt es sehr häufig. Wir stimmen sehr häufig über die ab. Bis heute hat das Schweizer Volk über 228 Volksinitiativen abgestimmt. Die meisten werden zwar abgelehnt, aber immerhin sind 25 angenommen worden. Und das führt dann immer wieder zu so punktuellen Änderungen. Manchmal auch recht absurde Änderungen, aber das ist ein lebender Organismus. Oder wir haben vorher die grossen, wichtigen Änderungen, die vor allem unsere Demokratie verändert haben, die haben wir aufgezählt. Aber all die kleinen materiellen Änderungen, irgendwo dort einen neuen Artikel, dort eine neue Bundeskompetenz oder dort irgendwie ein Verbot von irgendetwas, das sind, würde ich sagen, eher Detailänderungen, die am grösseren Funktionieren von unserem Staat fundamental nichts ändern.
In der letzten Folge hast du gesagt, dass die allererste Verfassung, die von 1848, ein recht grosser Wurf war. Hast du das Gefühl, so ein Wurf wäre heute auch noch möglich?
Diese Frage werde jetzt nicht ich beantworten, sondern diese Frage haben wir an der Rahel Friburghaus gestellt. Sie ist Politologin an dem Institut für Politikwissenschaft an der Universität Bern, hat soeben ihre Dissertation abgeschlossen und will im Moment in einem Forschungsaufenthalt in Los Angeles.
Ein solcher grosser Wurf wäre heute höchstwahrscheinlich wirklich nicht mehr möglich. Es hat vor 175 Jahren schon ein sehr besonderes Zeitfenster gegeben. Wir haben gesehen, dass es Interventionsdrohungen aus dem europäischen Ausland gegeben hat. Es war also eine Gefahr da gewesen, dass der Schweiz ein Ende gesetzt wird, wenn nicht gehandelt wird. Und das Zeitfenster war irgendwie ein gutes gewesen, aber ein gutes Zeitfenster allein reicht nicht, wenn die Akteure, also die damaligen Mitglieder von der Verfassungskommission, die es gegeben hat, der Revisionskommission, nicht auch wirklich das Zeitfenster genutzt hätten.
Wenn man es jetzt von heute anschaut, ist es vielleicht auch ein Vorteil, dass es nicht mehr ganz so einfach ist, dass man einfach alles auf den Kopf stellen kann?
Ja, das ist eigentlich die wichtigste Frage von einer Verfassungsarchitektur ist eigentlich, wie schwierig oder wie einfach soll sie revidierbar sein. Also wir sehen eigentlich auf der Welt, dass es ganz unterschiedliche Modelle gibt, ganz unterschiedliche Flexibilitätsgrade, wie man dem sagt, also ganz unterschiedliche Schwierigkeitsstufen sozusagen, wie schwierig oder eben wie einfach dass es ist, eine Verfassung zu revidieren. Und in der Schweiz hat man sich für ein eigentlich sehr schwieriges Modell entschieden. Das ist jetzt nicht einfach ein Schweizer Sonderfall, sondern wir sehen zum Beispiel auch in den Vereinigten Staaten, auch in Australien. Australien kennt auch so etwas wie ein Ständemeer. Also dass unsere Verfassung schwierig zu revidieren ist, macht uns nicht besonderig, aber was uns besonderig macht, ist, dass sie eben gleich relativ häufig revidiert wird, trotz dieser hohen Verfassungsänderungshürden. Und da sehen wir eigentlich, dass wir sehr eine lebendige Verfassungspraxis haben in der Schweiz und dass wir einfach zu dem Modus operandi von den häufigen, aber immer nur sehr kleinen Änderungen sind übergegangen. Und das ist eigentlich so die Kombination aus eigentlich hohen Hürden und gleichzeitig gleich vielen Verfassungsänderungen, denn was eben die Zeit erfordert, ist eigentlich etwas, was die Schweiz wirklich einzigartig macht und wo viele Leute überzeugt sind, dass das ein massgeblicher Faktor ist, ein maßgeblicher Beitrag für die Stabilität von diesem Land.
Und das stimmt.
Stabilität hat immer zwei Seiten. Auf der einen Seite kann es die vor allem auf der Wirtschafts- oder von Investorenseite häufig geforderte Rechtssicherheit sicher bieten und auch eine gewisse Verlässlichkeit in einem Land ausstrahlen, wenn man weiss, dass da irgendein bewährter und auch irgendwie ein bleibender Rechtsrahmen vorherrscht. Es gibt also eine gewisse Planungssicherheit. Aber auf der anderen Seite wird es immer eine politische Frage bleiben, wie viel Wandel eben wünschbar ist oder vielleicht auch nötig wäre, um neue Herausforderungen besser zu begegnen und bessere, griffigere Grundlagen hat, beispielsweise für eine Bundesintervention. Das ist ja ein weiteres Spezifikum. Der Bund kann immer nur dann helfend eingreifen, wenn er auch wirklich die Verfassungsgrundlage hat. Vorher ist nichts wollen mit einer helfenden Bundeshand sozusagen.
Ist die in ihrer Form, wie sie heute da liegt, noch zeitgemäss?
Zeitgemäss ist ein sehr politisches Wort. Eigentlich kann man sogar sagen, dass sich Parteien entlang der Frage haben herauskristallisiert, wie viel Wandel, wie viel zeitgemäss es abbilden und wie viel bewahren, das man haben will. Dementsprechend wird es immer ein politischer Zankapfel bleiben. Ich glaube, man muss einfach, wie auch gesehen, dass eine Verfassung irgendwo auch so ein bisschen den Anspruch haben sollte, auch einer spezifischen Zeit oder einer spezifischen Epoche erhaben zu sein, sozusagen. Also, dass es nicht nur irgendwie immer darum geht, auf alles zu reagieren, weil sonst kann die Verfassung auch nicht mehr die Orientierung bieten, die man ja auch von ihr erwartet. Nicht mehr die Formulierung bieten von diesen übergeordneten Prinzipien, die man sich vielleicht als Gesellschaft dazu verpflichten will. Und gleichzeitig wird es natürlich eben dann eine Gefahr, wenn das zeitgemäss überhaupt nicht mehr da ist, also wenn eine Verfassung irgendwo aus der Zeit gefallen wirkt.
Gibt es denn etwas, das man müsste ändern unbedingt?
Wenn wir anschauen, was so die grossen Pflöcke waren vor der letzten Totalrevision, die es gegeben hat, im Jahr 1999, haben wir gesehen, dass das, was dann wirklich beiseite geschoben wurde, und zwar konsequent beiseite geschoben wurde, sind die Fragen der staatspolitischen Reformen. Und darum wäre sicher das übergeordnet, ob man jetzt das dann runterbrechen will auf den Bundesrat, auf den Föderalismus, auf die direkte Demokratie, sicher die grossen Fragen, die sicher würden im Vordergrund stehen, wenn man so einen grossen Wurf wieder probieren möchte.
Das war Rahel Freiburghaus. Sie ist Politologin an der Uni Bern, momentan in L.A. Und sie hat uns erklärt, warum so ein grosser Wurf heute eben nicht möglich ist. Jetzt hören wir jemanden, der genau das Gegenteil glaubt. Dani Graf ist ein Demokratieaktivist und er plant eine Totalrevision der Bundesverfassung. Und zwar aus Anlass vom Jubiläum der Bundesverfassung. Und wir haben mit ihm ein kurzes Interview gemacht, das hören wir jetzt.
Mein Name ist Daniel Graf, ich wohne in Basel, ich bin ein Zürcher Expat, wie man hört. Als Beruf bin ich ursprünglich Historiker, habe eigentlich nie als Historiker geschafft, sondern ich habe für Organisationen als Medien- und Kampagnenverantwortlicher geschafft. Und heute arbeite ich für den Verein Public Beta und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir die direkte Demokratie stärken und der Zivilgesellschaft eine stärkere Stimme geben. Es ist mir ein sehr grosses persönliches Anliegen, Demokratie weiterzuentwickeln. Ich finde, die Schweiz hat ein fantastisches politisches System. Und es gibt immer wieder Gründe dafür, darüber nachzudenken, wie wir es noch besser machen
können. Ein Weg, um es besser zu machen, ist eine totale Revision der Bundesverfassung, die Sie planen, zusammen mit ein paar Mitstreitern. Warum braucht die Schweiz eine neue Bundesverfassung?
Ich glaube, es liegt irgendwie am Zeitpunkt. Ich sehe einen grossen Handlungsbedarf, weil es gibt Themen, die unsere Gesellschaft gerade tiefgreifend verändert. Also ich denke an Klimawandel, an Digitalisierung oder etwas anderes, die alternde Bevölkerung, wo viele Sachen ändert, wie es früher gewesen sind, vor noch 10, 20, 30 Jahren. Aus diesen Herausforderungen gibt es sich eine Fragestellung, wo ich das Gefühl habe, dass das Parlament recht Mühe hat, dass solche Themen im politischen Alltag einfach zu kurz kommen und darum warten wir eigentlich immer auf Lösungen, obwohl wir es dringend brauchen.
Mhm. Und was machen Sie jetzt genau? Wie gehen Sie vor?
Also es ist jetzt ein langer Marathon oder vielleicht ein demokratischer Volkslauf, wo wir uns an den Start bewegen. Und der Start ist ein bisschen, wie man es eigentlich kennt in der Schweiz, es ist eine Volksinitiative, das heisst, wir müssen 100'000 Unterschriften sammeln. Und dann kann die Schweiz entscheiden, ob das eine gute Idee ist, dass wir eine neue zeitgemäße Verfassung brauchen. Das ist so der erste grosse Schritt. Und die erste grosse Hürde, die wir nehmen. Mhm. Ich gehe jetzt davon aus, dass wir etwa 2026, also in 3 Jahren, so eine Abstimmung haben. Und danach gibt es ja dann, wenn wir wieder gewinnen, das ist ja speziell bei der Totalrevision, gibt es Neuwahlen. Das werden auch so etwa im regulären Zeitfenster von der nächsten Wahlen, wo man nicht nur Wahlen haben, sozusagen, wie wir es kennen, sondern wir wählen eigentlich das erste Mal in der Geschichte der Schweiz ein Parlament, das eine neue Verfassung ausarbeitet.
Das heisst, wenn es ein Ja gibt zu dieser Volksinitiative, dann würde es ja gerade Wahlen geben und dann würden die neu gewählten Mitglieder von der Eidgenössischen Räte wie die zusätzliche Aufgabe bekommen, eine neue Verfassung zu schreiben.
Genau, die Verfassung, die wir jetzt haben, sagt, dass der Auftrag, eine neue Verfassung auszuarbeiten, im Gegensatz zu einigen Kantonen, die so Verfassungsräte kennen, die noch separat gewählt werden, dass es auf nationaler Ebene wirklich das Parlament ist, das den Job muss, darf, sollte machen.
Und das ist realistisch, dass dann ein Parlament auch noch gleichzeitig eine neue Verfassung schreibt? Wie würde es konkret passieren?
Ich würde sagen, das gehört zum Jobprofil von Nationalrätinnen und Ständerätinnen, wenn sie gewählt werden. Dass sie mit immer damit rechnen, dass es eine Totalrevision geben kann. Es ist auch möglich, dass der Bund oder das Parlament das selber auf die Idee kommen. Und ob das geht, ist relativ einfach zu beantworten. Ja, klar, weil es gibt verschiedene Kantone, die jetzt zum Beispiel gerade aktuell Wallis oder Appenzell-Ausserrhoden, die so eine Totalrevision durchführen. Und in dem Sinn ist das einfach ein wichtig grosses Geschäft, das halt über auch meistens mehrere Jahre mitläuft. Und ich denke, es geht ja nicht darum, dass man etwas total Neues erfindet. Es geht ja vor allem darum, zu überprüfen, was braucht man noch in der Verfassung, die drin steht. Kann man Sachen wegstreichen? Muss man etwas verändern? Und sicher für uns, jetzt aus einer zivilgesellschaftlichen Perspektive oder Bürgerinnenperspektive, auch die Frage eben, die interessante Frage, was fehlt noch?
Wenn Sie jetzt könnten wählen, was würden Sie unbedingt in dieser neuen Verfassung drin haben wollen?
Also mir liegt ein bisschen auf der Zunge, diese Frage Sie gerade direkt zurückzugeben, was Sie sich würden wünschen, dass es in der neuen Verfassung steht, weil das ist eigentlich auch die Idee von unserem Projekt. Also es ist nicht ich, der jetzt entscheidet, was da in der neuen Verfassung steht, sondern es ist ein langer, breiter Prozess, wo sehr viele Stimmen, Organisationen, Parteien, Verbände, alle werden etwas dazu sagen. Ich kann schon sagen, was ich persönlich mir wünsche, und das ist ein Demokratieartikel. Es fehlt nämlich in der Schweiz ein Artikel, der irgendetwas sagt, was wir mit der Demokratie in der Schweiz machen. Und der Artikel ist relativ kurz und einfach. Er heisst, dass Bund und Kantone pflegen die Demokratie und entwickeln sie weiter. Ich glaube, das ist ein wichtiger Artikel, den wir ein bisschen vergessen haben. Und gerade wenn man an Digitalisierung denkt und vielleicht an politische Bildung, ist das einfach etwas, was in der Schweiz einfach immer zu kurz kommt, weil niemand einen Auftrag hat. Und ich erhoffe mir zum Artikel, dass wir auch ein ganz neues Verhältnis zu unserer Demokratie überkommen, nämlich etwas, eine permanente Baustelle, die muss weiterentwickelt werden, damit sie so ein bisschen das Versprechen erfüllt, dass alle Menschen eine Stimme haben und alle können mitentscheiden.
Das war Dani Graf. Er ist Demokratieaktivist und will die Bundesfassung ganz neu erfinden lassen. Markus, ist das realistisch?
Ich finde es eine interessante Diskussion, die auch provoziert wird mit dem Projekt von einer Volksinitiative. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die ihr Versprechen einhalten können, dass sie das wirklich schaffen. Das wird möglicherweise eine Debatte auslösen und die finde ich interessant. Und zwar einfach aus folgendem Grund. Wir haben jetzt in diesen bisher drei Folgen gesehen, oder? Die Schweiz ist 1848 mit dieser ersten Bundesverfassung zur demokratischen Avantgarde in Europa geworden. 1874 hat sie nochmal wie nochmal vorgelegt, dann sind die Volksrechte gekommen. Zuerst das Referendum, dann die Volksinitiative 1891. Die Schweiz ist vorangegangen. Sie ist wirklich die Avantgarde geblieben. Bis Ende 19. Jahrhundert, 50 Jahre lang, sicher in Europa, aber teilweise weltweit. Und dann ist sie auf einmal ins Hintertreffen geraten. Sie hat nämlich die Einführung vom Frauenstimmrecht verpasst, oder? Ab 1893 fangen die westlichen Staaten, also das erste Land, größere Land ist auch Neuseeland, wo als erstes 1893 das Frauenstimmrecht einführen. Dann kommen anfangs vom 20. Jahrhundert die nordischen Staaten. Dann kommt 1918 zum Beispiel Deutschland. Zum Beispiel Russland führt 1917 das Frauenstimmrecht ein. Und die Schweiz braucht noch zwei Generationen mehr und sie führt es Anfang 1971 ein. Oder? Die Schweiz ist bis etwa 1900 demokratische Avantgarde und dann wird sie demokratische Arriergarde. Bis 1971, wo sie dann wieder letztlich sich normalisiert. Und jetzt ist wieder Versuch, da noch, wie nochmal einen Schritt vorzugehen und etwas Neues, etwas ganz Neues, einen ganz neuen Prozess, wie nochmal vorzulegen, wie nochmal so eine Art, so ein 1848er-Experiment. Und das finde ich durchaus interessant. Aber wenn du mich fragst, wie chancenreich das, das ist, dass am Schluss, sagen wir, ein Volksmehr entsteht für das und dass dann sogar so eine neue Verfassung würde entstehen, da würde ich jetzt heute noch nicht allzu viel Geld drauf verwenden, aber als Experiment und als politisches Projekt, als Debattenprojekt auch, finde ich es interessant.
Danke, Markus.
Danke dir, Philipp.
Zum Abschluss von unserer grossen Bundesfassung werden dann Markus und ich durch Bern wandern. Das ist aber erst nächste Woche. Morgen geht es weiter mit Kriminalfällen. Es gibt die letzte Folge von «Hinter der Tat» von unserem Podcast mit dem Forensiker Frank Urbaniok. Und im Apropos Crime Summer geht es um den Millionenbetrüger Felix Vossen. Danke fürs Zuhören. Bis morgen. Ciao zusammen.